Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz.
Da sind wir wieder.
Ja, wir freuen uns, dass Sie das hier auch wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast Lass uns über Politik reden. Wir heißen euch herzlich willkommen.
Zu einem weiteren aktuellen Thema, das wir uns vorgenommen haben.
Ja, wir haben gedacht, es ist eine Zeit, in der man auch regelmäßig aktuelle Themen einstreuen muss. Also wir machen ja unsere Demokratiereihe, die wollen wir auch weiterhin fortsetzen. Da gibt es auch demnächst wieder eine neue Folge, also seid gespannt. Aber ja, heute wollen wir mal die aktuelle politische Situation betrachten. Die neue Bundesregierung ist zwar noch keine 100 Tage im Amt und insofern ist es ja eigentlich noch nicht zulässig, eine Zwischenbilanz zu ziehen nach irgendeiner Konvention, von der kein Mensch weiß, woher sie kommt, woher das mit den 100 Tagen kommt, ob das noch auf Napoleons Herrschaft zwischen Elba und Waterloo zurückzuführen ist oder wie auch immer. Aber wir haben uns gedacht, auch ein paar Wochen neue Bundesregierung sind schon ein hinreichender Grund, mal zu gucken, was haben die denn eigentlich vor, was haben sie vielleicht schon angestoßen und was haben wir demnächst zu erwarten, vielleicht auch noch innerhalb der 100 Tage.
Die dann so irgendwann nach der Sommerpause zu Ende gehen. Ne? Wird dann so eine Sommerpause
ich
da eigentlich mit reingerechnet?
Sommerpause. Also ich müsste jetzt tatsächlich auch mal rechnen. 6. Mai war die Kanzlerwahl, 100 Tage, das sind ja ungefähr 3 Monate. Dann sind wir so 6. August, ein bisschen weiter, das müsste um den 15. August herum sein. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Also ja, eigentlich mitten in der Sommerpause, völlig richtig.
Und wird dann so eine Sommerpause in so eine Bilanz mit reingerechnet oder gibt es da schon Frist?
Das ist eine sehr spannende Frage, die du da stellst, über die wir uns tatsächlich noch, also ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
In Hessen brauchst du es auch nicht, weil die Legislatur immer im Januar beginnt.
Deswegen hat sich die Frage aber auch auf der Bundesebene nie gestellt, weil wir hatten noch niemals eine Bundesregierung, die im Mai ins Amt kam. Also das gab es noch nicht, dass die 100 Tage in der Sommerpause ablaufen. Und so wir werden sehen, wann die Journalisten diese Bilanzpressekonferenzen anberaumen, ob das wirklich pünktlich Mitte August sein wird oder ob sie es vielleicht doch erst im September machen.
Und was machen sie, wenn dann gar keiner da ist, weil die alle im Sommerurlaub sind?
Ja, ist eine gute Frage. Aber wir in Hessen sind ja zumindest schon wieder da Mitte August. Also das fällt dann wahrscheinlich in die Weinfestwoche. Dann können wir uns ja mal bei einem Gläschen Wein hier auf dem Wiesbadener Schlossplatz darüber unterhalten, wie wir die Bilanz der Bundesregierung finden.
Wir laden ein zum Podcast-Stammtisch.
Genau, sozusagen Podcast-Wein. Aber das Problem ist, es hat noch niemand eine Möglichkeit gefunden, wie man das akustisch transferieren kann.
Ich glaube, wir müssen langsam zur Ernsthaftigkeit zurückkehren, aber ich merke gerade mal, noch Verwaltungsseele, die ich noch bin, komme ich auf solche Ideen.
Ja, aber für
fällt
alle,
es in die 100 Tage,
für
oder
alle
nicht?
Nicht-Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, das ist wirklich ein großartiges Fest, die Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden. Und ich kann alle nur herzlich einladen, wenn Sie Wein mögen, kommen Sie vorbei. Die längste Weintheke der Welt. Es gibt kein besseres Weinfest in Deutschland.
Ja, und den Alexander Lorz könnt ihr da täglich antreffen, weil das ist natürlich dann das Hu ist Hu und überhaupt der Treffpunkt für alle, die irgendwie hier in Wiesbaden unterwegs sind.
Genau. Also ich sage mal, geschäftliche Termine ab 15 Uhr finden in dieser Woche auf dem Weinfest statt.
Okay. Also Start der Bundesregierung, zumindest eben jetzt so mal betrachten, einordnen, soweit es irgendwie geht. Was zeichnet sich schon ab, in welche Richtung geht's? Was könnte denn dann so am Ende der 100 Tage als Bilanz sein? Also welche inhaltlichen Pflöcke kann man schon sehen? Und vielleicht unterhalten wir uns auch ein bisschen darüber, was ist so in der B-Note irgendwie wahrzunehmen, was ja auch wichtig ist.
Also das ist total wichtig, weil ich glaube, psychologisch ist das sogar ganz entscheidend dafür, wie die Leute einer neuen Regierung auch mittel- bis langfristig gegenüberstehen. Wir kennen das ja aus persönlichen Beziehungen. Da sagt man ja, die ersten Sekunden sind eigentlich entscheidend, ob man jetzt jemanden mag oder nicht mag. Und das kriegt man dann auch nicht mehr geändert oder jedenfalls nur sehr schwer. Bei einer neuen Regierung dauert das natürlich länger als ein paar Sekunden. Aber ich glaube trotzdem, das ist auch so die allgemeine Meinung, dass der erste Eindruck, sagen wir mal, der ersten Tage, Wochen, vielleicht noch Monate, aber nur die ersten Monate schon auch prägt, ob die Leute eine neue Regierung als handlungsfähig, als entschlossen, als ja jemand, der einen klaren Plan hat, einem klaren Kurs folgt, wahrnehmen oder ob die schon am Anfang das Gefühl haben, ach, da bewegt sich aber irgendwie nichts und die kommen nicht zusammen und die sind möglicherweise das Schlimmste von allem zerstritten. Und ich glaube, wenn sich sowas mal festgesetzt hat, und das ist tatsächlich eine Frage allenfalls von wenigen Monaten, dann wird es auch von der Regierung wahnsinnig schwer, dieses Image wieder abzustreifen. Also streifen. Wenn es negativ ist, wenn es positiv ist, wird sie ja nur versuchen, das nach Möglichkeit zu kräftigen und zu behalten.
Okay, wenn du magst, dann lass uns doch damit anfangen. Also welche Art von Bild, Eindruck hinterlässt denn die neue Bundesregierung in der Richtung? Also passiert da was? Was machen sie für eine? Packen sie es an? Wir haben ein bisschen überlegt, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, ob wir diese Wahl, diesen Tag der Wahl zum Bundeskanzler überhaupt noch irgendwie ansprechen, weil es ja vielleicht müßig ist, nochmal zu überlegen, wer sind denn diese Abweichler gewesen oder nicht. Aber vielleicht erzählst du da, wird das innerhalb der CDU irgendwie diskutiert? Oder ist, kann man sagen, ja Gott, das war halt so, war irgendwie ein Aufreger, aber ist jetzt auch rum und nun ist gut.
Ja, also diskutiert wird es tatsächlich nicht mehr bei uns. Ist das bestimmt auch teilweise Autosuggestion, dass man sich in so einer Koalition immer sagt, die können nicht von uns gekommen sein, die Abweichler.
Was die SPD aber auch sagt.
Was die SPD auch sagt, das gehört ein bisschen zur Selbstvergewisserung einer politischen Partei dazu. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, man hat ja gesehen, im zweiten Wahlgang sind ja dann doch mehr oder weniger alle in die Linie gefallen. So wie das auch sein muss. Das sieht man, da haben halt einige versucht, die Mütchen zu kühlen, aber hatten keine grundsätzliche Opposition gegen diese neue Regierung. Und dann sollte man das auch nicht überbewerten. Und wenn man sich zu lange mit solchen Dingen aufhält, dann lähmt einen das auch nur bei der Arbeit, die gemacht werden muss. Also ist eigentlich auch vernünftig, über sowas einfach hinwegzugehen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche längerfristigen Nachwirkungen hat.
Aber einmal an der Stelle würde ich dich gerne noch persönlich fragen. Hast du das quasi live, parallel so zu den ganzen Terminen, die du dann, das war ja nun mal alles am helllichten Tag, absolvierst, hast du das so quasi in zeitgleich mitbekommen? Und wenn ja, was hast du gedacht? Hast du gedacht, boah, das geht vielleicht sogar schief?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir hatten uns witzigerweise in verschiedenen Kreisen am Tag vorher noch darüber unterhalten, weil es ja tatsächlich diesen historischen Rekord gibt, dass man jedenfalls, glaube ich, in den letzten 20 Jahren oder so kein Kanzler, keine Kanzlerin, die Stimmen zusammengebracht hat, die eigentlich in der Koalition drin waren. Und ich sag mal, 15 Stimmen fehlten eigentlich immer. Es waren teilweise noch viel mehr, bei natürlich dann deutlich größeren Mehrheiten. Ich hätte gedacht, dass es in diesem Falle einen disziplinierenden Effekt gibt, weil ja jeder wusste, dass es nur 8 Stimmen Mehrheit sind. Aber klar, kann man ja nicht so berechnen. Die Leute sprechen sich ja nicht unbedingt ab. Aber das heißt, wir haben uns schon einen Tag vorher darüber unterhalten. Also wenn das Gesetz der Serie weiter greift, dann kann der erste Wahlgang eigentlich nicht klappen. Das war wirklich das, was wir am Tag vorher festgestellt haben. Und deswegen, ich war neugierig. Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es nicht klappt, weil ich dachte, die reißen sich am Riemen. Jeder weiß, dass nur 8 Stimmen Mehrheit sind. Aber als dann es über den Ticker lief und natürlich ging das wie ein Lauffeuer durch die ganzen Sitzungen, nach dem Motto erster Wahlgang gescheitert, war ich jetzt halt auch nicht über die Maßen überrascht und habe dann als grundsätzlicher Optimist, der ich bin, meine Erwartungshaltung beibehalten, dass es dann im zweiten Wahlgang aber problemlos klappen wird, weil sich alle am Riemen reißen werden. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Okay, also hacken wir es ab. Es wird ja sowieso nicht bekannt sein und ist offensichtlich auch hinter den Kulissen nicht bekannt, wer es ist.
Nein, ist klar, es gibt immer ein paar sichere Wetten, wer es auf jeden Fall gewesen sein könnte oder müsste. Aber das betrifft nur einen Bruchteil der fraglichen Stimmen und den Rest wird man niemals ermitteln und versucht auch niemals irgendwie aktiv. Das ist fruchtloses Bemühen, vergeudete Energie.
Dann sind wir jetzt von der Frage abgebogen und da kommen wir jetzt wieder hin. Was für einen Eindruck macht die neue Bundesregierung? Packt die an, legt die los? Wenn wir jetzt schon beim ersten Tag sind, es hat ja gleich abends die erste Kabinettssitzung stattgefunden, was ja, glaube ich, auch nicht so üblich ist, dass man nun nach so einem Tag und dann erst recht nach diesem irgendwie so und jetzt nochmal hier ran an den Tisch und nicht irgendwie sich freuen, sondern jetzt fangen wir gleich mit der Arbeit an.
Ja, ich glaube, das ist auch das Image, das der neue Kanzler, also das Friedrich Merz, seiner Koalition geben will, auch mit Einverständnis des Koalitionspartners. Das sieht man ja an der ganzen Tonalität, die beide Koalitionspartner angeschlagen haben, nach dem Motto, keine Euphorie, das ist eine Arbeitskoalition, die Probleme des Landes sind groß, wir müssen die jetzt anpacken, wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind. Und dann sind natürlich solche Dinge wie erste Kabinettssitzung am Abend, Das sind symbolische Akte, die aber natürlich genau diese Art von Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit demonstrieren sollen. Also das sendet einfach eine Botschaft aus. Ist klar, dass jede Regierung das versucht, am Anfang dieses Bild zu stellen, nach dem Motto, wir sind diejenigen mit dem Plan, wir sind diejenigen mit der Entschlossenheit, wir sind diejenigen mit der Kraft und mit der Leidenschaft. Aber wir sind auch im Moment, glaube ich, in einer historischen Situation, wo auch das Bedürfnis nach einer solchen Regierung größer ist als normal. Und deswegen natürlich auch das Bemühen der neuen Regierung, dieses Bild zu stellen, größer ist als bei Regierungsbildungen in der Vergangenheit.
Was sagst du zur Zusammensetzung des Kabinetts?
Also das ist sehr spannend. Und ich würde sagen, es ist ein persönliches Merz-Klingbeil-Kabinett. Also das, glaube ich, kann man auf beiden Seiten sagen, ohne jetzt alle Personen im Einzelnen zu kennen, vor allem auf der sozialdemokratischen Seite nicht. Aber nach allem, was man gelesen hat, was berichtet worden ist und was ich sagen kann über die Leute, die ich kenne, ist, hier hat wirklich auf der Unionsseite hat Friedrich Merz, na gut, für die CSU natürlich Markus Söder, und auf der SPD-Seite haben Lars Klingbeil wirklich Leute geholt, denen sie auch persönlich vertrauen, mit denen sie auch persönlich arbeiten wollen, die in gewisser Weise ihre Leute sind. Also da haben Proporz und alle die Überlegungen nach dem Motto, ich muss innerparteilich Kräfte austarieren und so weiter, hat offensichtlich bei diesem Kabinett wenig bis keine Rolle gespielt.
Als Maßnahme, dass sich das Chaos des ewigen Streits und des quasi irgendwie in den Rücken Fallens und so, wie wir das in der letzten Legislatur erlebt haben, nicht wiederholt?
Natürlich. Und ich meine, wir haben ja ein Paradebeispiel gehabt in der letzten Legislatur. Da wurde ja zum Beispiel die Parität in der letzten Regierung zum Dogma erklärt. Und so wurde dann jemand wie Christine Lambrecht Bundesverteidigungsministerin. Und da hat jeder irgendwie schon nach ein paar Monaten gesagt, also das kann eigentlich nicht gut gehen. Und es ist ja dann auch nicht gut gegangen. Und bei der Ersetzung durch Boris Pistorius war dann die Parität plötzlich egal, weil ganz offenkundig war, es geht jetzt darum, es muss jetzt jemand ran, der das in die Hand nimmt.
Du rufst gerade Erinnerungen hervor, wo man denkt, ach du, richtig, ja, richtig. Ja,
nun ist dieses neue Kabinett interessanterweise schon auch, also ich weiß nicht, ob exakt, aber weitgehend paritätisch besetzt. Also das ist gelungen. Aber trotzdem ist ganz klar, man wollte sich nicht einem solchen Glaubenssatz sozusagen unterwerfen, sondern man wollte Leute haben, wo die Führungsfiguren, und auf die kommt's an, sagen, okay, wir glauben, dass wir mit denen arbeiten können. Also es ist ihr persönliches Kabinett und das heißt natürlich im Guten wie im Schlechten wird das auch mit ihnen nach Hause gehen.
Jetzt sind wir bei der B-Note, ein bisschen salopp formuliert. Dann ging es ja ratzfatz am ersten Tag wirklich mit außenpolitischen Symbolbesuchen weiter.
Ja, also Merz hat ja schon erklärt, er wolle sich auch sehr schwerpunktmäßig um Außenpolitik kümmern. Das muss man mal sehen, inwieweit er das durchhalten kann, weil ich meine, wir haben auch innenpolitisch ein paar Probleme zu lösen, die auch die Aufmerksamkeit des Kanzlers brauchen. Aber natürlich ist Deutschland im Moment auch außenpolitisch extrem gefordert und muss man auch ehrlicherweise sagen, war jetzt lange Zeit auf der internationalen Bühne praktisch nicht mehr präsent, weil Olaf Scholz sowieso nicht so der präsente Typ war und weil natürlich im letzten halben Jahr dann nur noch Interregnum war, wo ja auch niemand mehr sich eigentlich für den deutschen Kanzler interessiert hat, sondern jeder gesagt hat, wir wollen jetzt erstmal abwarten, wie die neue Regierung aussehen wird. Also da ist ein Vakuum entstanden und deswegen ist auch nachvollziehbar, dass das Bedürfnis da war, dieses Vakuum möglichst schnell zu füllen, Deutschland als Spieler auf die internationale Bühne zurückzubringen. Und außerdem ist natürlich Außenpolitik auch das Feld, wo man am schnellsten Signale setzen kann, Botschaften senden kann. Alles, was man innenpolitisch macht, das muss im Zweifel durch irgendein Gesetzgebungsverfahren, das braucht alles Zeit. Die Außenpolitik ist die Domäne der Exekutive und deswegen, wenn man gleich zu Beginn Zeichen setzen will, dann ist es auch irgendwo, hat es eine innere Logik, dass man das auch auf dem außenpolitischen Feld tut.
Er war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, der erste Kanzler, der an einem Tag und gleich am ersten Tag sowohl Paris als auch Warschau besucht hat. Ja. Was ja auch schon zu dieser Symbolik gehört. Absolut. Wobei Symbolik immer gern so abfällig klingt. Das meinen wir beide jetzt durchaus positiv, weil mehr als Symbol kann es ja nicht sein, aber Symbole sind halt einfach auch wichtig.
Absolut. Also in diesem Falle der Besuch in Paris. Ich meine, das ist eigentlich Pflichtprogramm für einen deutschen Kanzler oder eine Kanzlerin, dass man als allererstes mal die Beziehungen zu dem wichtigsten Nachbarn und europäischen Partner betont, indem man den deutsch-französischen Schulterschluss sucht. Aber am gleichen Tag eben noch nach Polen zu fliegen, sollte eben auch ganz klar ein Signal senden an Polen, ihr seid nicht weniger wichtig als Frankreich. Ihr seid unser wichtigster und größter Nachbar im Osten. Und auch wenn ihr natürlich nicht ganz so groß, nicht ganz so bedeutend seid wie Frankreich, aber trotzdem steht ihr mehr oder weniger beinahe auf derselben Stufe in unserer Wahrnehmung. Und wir wollen eine sozusagen eine Dreierpartnerschaft haben, wirklich Frankreich, Deutschland, Polen, das berühmte Weimarer Dreieck und eben nicht nur eine deutsch-französische Achse. Das ist schon ein Signal, was, glaube ich, auch für Polen sehr wichtig war, was in Warschau mit Sicherheit auch entsprechend angekommen ist.
Und dann hat er ja auch sehr schnell Brüssel besucht, also quasi das Symbol Richtung EU. Er hat sich mit Meloni getroffen und er macht schon den Eindruck, dass er der Initiator war, dass eben sehr schnell in Kiew auch diese Bilder entstanden sind, also quasi mit den wichtigen führenden Köpfen in Europa sofort nach Kiew und da dies schon, ja, also das positive Selfie auf diesem Sofa, also nicht Selfie in dem Sinne, also die Ampel ist mit dem Selfie am Anfang bekannt geworden und Merz hat es halt geschafft mit den Bildern auf dem Sofa in Kiew und mit Macrons Handy Richtung Trump irgendwie zu starten.
Ja, und das Ganze hat natürlich auch wirklich eine absolute politische Logik. Also Meloni, Italien. Italien hatte immer schon von Anbeginn der Europäischen Union in den 50er Jahren, also damals ja noch Europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, hatte Italien immer das Gefühl, so ein bisschen das dritte Rad unten im Süden zu sein, weil es immer um Deutschland und Frankreich geht, weil jeder weiß, dass ohne Deutschland und ohne Frankreich eine Europäische Union überhaupt nicht funktionieren kann. Sie kann aber auch eigentlich ohne Italien nicht funktionieren. Aber das wird immer quasi als zweites gesagt. Und das ist etwas, was den Italienern, glaube ich, auch durchaus zu schaffen macht, dass sie immer so ein kleines bisschen hinter Deutschland und Frankreich stehen in der Wahrnehmung. Und deswegen hier Italien auch von Anfang an gleich mitzunehmen, halte ich auch für ein sehr, sehr wichtiges Signal. Dass es trotzdem dann in der Reihenfolge danach kam, mag man erstens der Tatsache zuschreiben, dass Italien halt kein unmittelbarer Nachbar von Deutschland ist. Und dann natürlich auch, dass wir im Moment oder dass Friedrich Merz in der glücklichen Lage ist, dass sowohl Macron auf der französischen Seite als auch Tusk auf der polnischen Seite halt auch von der politischen Ausrichtung her natürliche Partner für ihn sind. Das ist Frau Meloni in Italien jetzt nicht unbedingt. Aber trotzdem ist es wichtig, auch hier zu zeigen, meine Frau Meloni, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, hat sich jetzt bislang als gute Europäerin gezeigt, was man bei ihrer parteipolitischen Herkunft nicht unbedingt hätte vermuten können. Und das muss natürlich auch schon irgendwo honoriert werden. Und außerdem, wie gesagt, ist Italien einfach viel zu wichtig, um es nicht mit einzubinden. Also folgt das einer bestimmten Logik? Dann folgt natürlich Brüssel einer Logik, um eben zu unterstreichen, wie wichtig die Europäische Union ist, dass man auch mit den europäischen Institutionen arbeiten will, dass man Europa auch nicht als bi- oder trilaterale Veranstaltung der großen Mitgliedstaaten versteht, sondern wirklich als eine Gemeinschaft, die auch durch ihre Institutionen definiert wird. Man darf ja auch nicht vergessen, Friedrich Merz hat mal als Europaparlamentarier angefangen. Das ist eigentlich seine originäre DNA. Und er hat sich auch immer sehr viel um europäische Themen gekümmert. Und insofern passt auch das ins Bild. Und Kiew, natürlich, das ist bedingt durch die besondere Situation mit dem Krieg in der Ukraine einerseits und dem sich abwenden von Trumps Amerika von diesem Konflikt andererseits. Aber die große Leistung dieser Fahrt war eigentlich die Großbritannien an Bord zu nehmen, das nicht mehr in der EU ist. Also eben mit Macron und Tusk, aber eben auch mit Keir Starmer dahin zu fahren, der wahrscheinlich unglaublich wichtig noch werden wird, oder Großbritannien wird unglaublich wichtig werden als Scharnier zwischen den im Moment irrlichternden USA unter Trump und eben der Europäischen Union, der aber die Briten nicht angehören. Und dann passt natürlich auch dieses Sofabild, einfach zu zeigen, hier sitzen vier maßgebliche europäische Führer zusammen, die ganz offensichtlich den Willen haben, auch wirklich so eine Art Familie zu bilden in Europa und als Familie dann beispielsweise eben auch dem armen Neffen, Geschwister, wie auch immer, Ukraine zur Seite zu stehen. Ich fand den Symbolwert dieser Bilder, den Symbolwert dieser Botschaften schon beeindruckend. Also mehr Signale kann man eigentlich in den ersten drei Tagen einer Kanzlerschaft auch nicht senden.
Ich finde auch, er macht eine gute Figur. Merz kann ich mir auch neben Trump vorstellen, ohne dass es komisch wirkt. Ja. Als Scholz war das einfach nicht so. Und sorry, ich hoffe, das ist nicht böse, aber es war einfach so.
Also ich meine, jeder, der uns zuhört, weiß, dass der Podcast natürlich eine parteipolitische Schlagseite hat.
Ja, aber jetzt mal Jenseits davon. Wenn jetzt so ein Scholz CDU-Kanzler wäre, würde ich das auch nicht positiv sagen.
Genau, also wir sind, in dieser Hinsicht bemühen wir uns soweit wir können, schon auch um Objektivität. Und da kann ich dir natürlich auch nur recht geben. Ich habe natürlich klar ein größeres Grundvertrauen in Friedrich Merz, weil ich einfach weiß, der Mann ist Europäer und übrigens auch Transatlantiker durch und durch. Das zeigt seine ganze Biografie, das zeigt jedes Bekenntnis und das habe ich halt auch schon oft genug von ihm persönlich gehört. Und deswegen auch, wenn er im Moment versucht, jetzt unser Land aufzurütteln, also Deutschland zu sagen, hier, wir Deutsche, wir müssen jetzt wieder hier und da nach vorne kommen, dann denke ich das natürlich immer automatisch mit und weiß, das ist jetzt nicht national chauvinistisch gedacht nach dem Motto, wir müssen jetzt wieder die Größten und Besten sein, sondern das ist immer gedacht in der europäischen Dimension und auch in der transatlantischen, wenn uns die USA lassen. Das müssen wir jetzt natürlich sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Und da sind wir jetzt natürlich an einem Punkt, was wir beide, so wenn wir miteinander uns unterhalten, schon immer mal festgestellt haben, dass mir halt diese Zuversicht fehlt. Nicht, weil ich ihm irgendwas unterstelle, sondern das, was ich so von ihm höre, gewisse Aussagen, dann so zu ergänzen durch das, was ich an anderer Stelle, so wie du von ihm schon gehört habe oder von dieser Überzeugung, ich weiß einfach, so grundüberzeugter Europäer oder so, das habe ich in dem Sinne nicht. Und das führt dazu, dass gewisse Aussagen von ihm bei mir schon echt ein merkwürdiges Gefühl hinterlassen. Wir hatten zum Beispiel, erklär es mir gerne auch mit den Zuhörern dabei, im Kontext jetzt Kiew-Besuch und die Botschaft Richtung Moskau, was ich als Ultimatum verstanden habe, was ich auch wahrgenommen habe, was nicht gerade von unwichtigen Journalisten als Ultimatum interpretiert wurde, das halt nicht eingelöst wurde, weil er nichts hat, was dann passieren kann, wenn halt Putin sich nicht dran hält, bis Montag oder bis Donnerstag oder so dann irgendwie eine Waffenruhe auszurufen, sagt man das, wie auch immer. Und du hast mich ganz überrascht angeguckt, welches Ultimatum.
Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum wir das in diesem Podcast erörtern, weil ich weiß ja auch, dass ich natürlich befangen bin, weil ich halt schon bis zum gewissen Grade auch in internen Zirkeln drinstecke und gewisse Dinge einfach aufsauge, auch vom Atmosphärischen her, die man halt draußen nicht so mitkriegt oder die nach draußen nur über die Medien vermittelt werden. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir schon im Wahlkampf in der Zeit davor festgestellt haben, dass Friedrich Merz manchmal Probleme hat, eben Dinge, von denen ich jetzt weiß und jedem versichern kann, dass er davon überzeugt ist, aber die auch wirklich in der breiten Öffentlichkeit rüberzubringen. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir so ein Beispiel wie dieses sogenannte Ultimatum erörtern. Also zunächst mal finde ich es ja sehr interessant, dass dieser Sprachgebrauch schon Ultimatum, der stammt ja nicht von ihm, dieser Sprachgebrauch Ultimatum schon eine journalistische Interpretation des Ganzen ist. Komischerweise, wenn ich mit Leuten, und zwar jetzt nicht nur in der Politik, sondern wenn ich zum Beispiel auch mit Leuten, mit denen ich jetzt hier in der Frankfurter Finanzszene oder so von Amts wegen zu tun habe, über diese Dinge rede, da redet niemand vom Ultimatum. Das hat irgendwie niemand so aufgefasst. Also auch diese Business-Leute, die ja nun verhandlungserprobt sind, haben das nicht als Ultimatum gewertet und ich ehrlich gesagt auch nicht, weswegen ich dazu neige zu sagen, das ist halt, naja, was halt die Medien aus sowas machen, weil Ultimatum klingt als Schlagzeile natürlich wesentlich, ne, aufrüttelnder als Merz, was weiß ich, appelliert an Russland oder fordert Russland auf oder wie auch immer. Merz stellt Russland Ultimatum, ist viel dramatischer, ist viel schlagzeilenträchtiger. Also wie gesagt, die Leute, die berufsmäßig mit sowas umgehen, also außerhalb des medialen Bereichs, haben das eigentlich alle nicht als Ultimatum gewertet. Meine einfache Erklärung ist die, ein Ultimatum ist immer auch mit einer Drohung verbunden. Ein Ultimatum ist eine Wenn-Dann-Konstruktion. Du hast dies und jenes bis dann und dann zu tun und wenn du das nicht tust, dann passiert das und das. Und da fehlt einfach in der Aufforderung, die Friedrich Merz an Russland gerichtet hat, fehlt der zweite Teil. Nämlich dann passiert das und das. Weil, was du ja völlig zu Recht sagst, wir auch nichts hatten, womit wir jetzt Russland richtig hätten drohen können. Und ich meine, das weiß Friedrich Merz natürlich auch. Und deswegen spricht er ja auch keine leeren Drohungen aus. Das ist ja auch gut so. Aber deswegen ist es auch, also jetzt kann man das bezeichnen, wie man will, als eindringlichen Appell, als Aufforderung, als Erwartungshaltung. Und natürlich muss man auch, wenn das eben nicht verwirklicht wird, muss man ja auch über die notwendigen Konsequenzen daraus nachdenken. Aber ein Ultimatum ist für mich einfach was anderes.
Da ist der Merz-Stil doch sehr forsch in dem, wie er formuliert. Das ist natürlich dann irgendwie auch Ausdruck dessen, ich packe jetzt an und ich will ganz bewusst hier auch anders die Politik führen, als das sonst immer kritisiert wurde, sondern ich will auch forsch vorangehen und auch irgendwie was bewegen. Das wiederum hat dann als andere Seite der Medaille genau diese Andockstelle. Ja, wenn du dir das so klar sagst, dann kann das ja nur, vielleicht ist das auch so eine Gewöhnungsgeschichte. Ja, vorher war das nie so klar. Wenn jemand so klar das sagt, dann kann das ja nur ein Ultimatum sein. Er lässt zwar weg, was dann passiert, aber genau darüber haben sie ja tagelang sich die Köpfe zerbrochen. Ja, was passiert denn dann?
Ja, ja, aber wir sehen jetzt, ich meine, er hat sich nicht dran gehalten und ja, klar, so viel kann jetzt nicht passieren. Okay, heute hat er zum Beispiel die Reichweitenbeschränkung für die Waffennutzung durch die Ukraine aufgehoben. Aber das würde ich jetzt auch nicht so als unmittelbaren Ausfluss des Ultimatums verstehen, sondern wir müssen halt sehen und diese Fristsetzung sollte das verdeutlichen, dass Wladimir Putin ganz offensichtlich nicht ernsthaft an einer Friedenslösung interessiert ist. Ehrlich gesagt, wenn man das in rein brutaler machtpolitischer Logik betrachtet, gibt es auch keinen Grund, warum er an einer solchen Lösung im Moment interessiert sein sollte. Also das muss man sogar irgendwie verstehen. Wie gesagt, das ist moralisch verwerflich, aber es ist machtpolitisch nachvollziehbar. Und deswegen konnte man das nicht erwarten, aber diese Fristsetzung hat das eben nochmal jetzt für alle sichtbar gemacht. Deswegen bezeichnet jetzt sogar Donald Trump im Moment gerade Wladimir Putin als verrückt. Okay, das kann er sich nächste Woche auch schon wieder anders überlegen. Aber es führt dazu, dass Putins Position sich jetzt verschlechtert hat, weil irgendwie ihm weniger Leute als vorher ein ernsthaftes Friedensinteresse abkaufen. Und ja, und wir müssen jetzt halt überlegen, wie wir damit umgehen. Ob das jetzt weitere Sanktionspakete sind, ob das zur Aufhebung dieser Reichweiten Beschränkung ist oder was auch immer. Aber das sind die Dinge, die wir jetzt zu diskutieren haben werden. Aber zumindest die Ausgangsposition hat sich jetzt nochmal geklärt durch diese klare Fristsetzung.
Und das, glaube ich, können wir jetzt so zum Start irgendwie auch als positive Bilanz, was außenpolitisch, was die Außenpolitik angeht, dann ziehen, dass zumindest was passiert und nicht irgendwas, sondern das schon Hand und Fuß hat. Und Minimum halt zu irgendwelchen Klärungen wenigstens führt, auch wenn es noch nicht zur Lösung führt. Aber wer hat das auch erwartet? Also nur, ich glaube, wir haben da vielleicht schon etwas identifiziert, was in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit, auf die Berichterstattung und so weiter schon zu einer Herausforderung für Merz werden kann. Dass eben seine Klarheit und das, wo er auf Stärke und irgendwie auf Führung setzt, dann immer die Angriffsfläche sein wird, ja, aber wie löst du das denn ein? Du hast doch gesagt. Und diese klaren, markanten Aussagen, so wie ich auch, also könnte dir ja noch, wie du weißt, ein paar andere nennen, auch aus der Regierungserklärung, wo ich dachte, oh, was macht er? Das kann er doch gar nicht einhalten, was er da sagt. Das sind so diese sehr markanten, kurzen Sätze, wo ich dann denke, boah, da geht ja, ist ja nach oben keine Luft mehr offen, das kannst du doch gar nicht einlösen. Worauf ich hinaus will, dass das dann wieder etwas ist, was ein Dauerproblem für ihn werden könnte, dass dann Journalisten so lange daran ruminterpretieren, dass es nachher einfach nur übrig bleibt, ja, er hat viel versprochen, aber nichts oder nur wenig eingelöst. Und das fängt ja schon an.
wir haben darüber ja auch in anderen Kontexten schon gesprochen, Politik oder die Präsentation von Politik nach außen ist ein permanenter Balanceakt zwischen, ich sag mal, den differenzierten Lösungen, die man halt für komplexe Situationen und Probleme finden muss, und der Notwendigkeit, diese differenzierten Lösungen manchmal auch in einfache Sätze und plakative Aussagen zusammenzupacken, damit man jedenfalls sieht, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Das ist ja auch das, wovon letzten Endes die Populisten leben, dass sie den Menschen den Glauben vermitteln, dass es für komplexe Situationen einfache Lösungen gibt. Die gibt es tatsächlich nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich immer nur versuche, für das komplexe Problem auch die komplexe Lösung zu erklären, hört mir irgendwann keiner mehr zu.
Und man muss auch sagen, man kann auch manchmal nicht mehr verstehen, was das bedeutet, genau, weil man einfach nicht so tief genug drin sein kann.
Ist diese Herausforderung, dieser Balanceakt, von dem ich gesprochen habe, ist auf der einen Seite wenigstens eine Richtungsangabe zu machen, die klar ist, die auch verständlich ist, aha, in diese Richtung geht's, die man aber dann vielleicht nicht jetzt bis ins letzte Jota zum Nennwert nehmen muss, weil die Wirklichkeit halt komplexer ist und auch die Umsetzung des markanten, richtungsweisenden Satzes dann in wirkliche praktische Politik halt zu differenzierteren und komplexeren Lösungen führt.
Jetzt haben wir eine ganze Weile schon drüber gesprochen, über was sehen wir an Symbolik, was sehen wir an Rhetorik. Jetzt fehlt natürlich noch genau, ist schon erkennbar, was auf den Weg gebracht wird für dieses 100-Tage-Programm. Wird es überhaupt ein 100-Tage-Programm, das mal von der Regierung definiert wird, geben? Gibt es das schon? Ist das in Vorbereitung? Und was ist realistisch überhaupt zu erwarten, was in diesen 100 Tagen wirklich im Sinne von Haken dran oder im Sinne von ganz konkret schon angefasst, was kann da überhaupt passieren in dieser Frist?
Also ich glaube, da muss man die einzelnen Politikbereiche jetzt auch wieder unterschiedlich oder differenziert betrachten. Es gibt drei Politikbereiche, wo die neue Regierung wirklich, glaube ich, auch sehr unmittelbar Handlungsfähigkeit demonstrieren will. Also wenn man so eine Art von 100-Tage-Programm sehen will, glaube ich, wird sich das an Pflöcken in diesen drei Bereichen festmachen. Den ersten Bereich haben wir bereits behandelt. Das ist eine Sache der Außenpolitik. In der Außenpolitik ist es natürlich so, da ist sehr vieles, Verlautbarungen, Diplomatie, also auch zum Teil symbolische Akte. In der Außenpolitik kann man nicht so viel sozusagen handfest, handwerklich herunterbrechen. Das ist in der Innenpolitik und hier namentlich in der Migrationspolitik schon anders. Dort ist aber auch sehr, sehr viel beispielsweise exekutives Handeln. Deswegen ist ein gutes Beispiel diese Grenzkontrollen, die ja tatsächlich eingeführt worden sind. Also die Bundespolizei hat klare Anweisungen bekommen, sich an die Grenze zu stellen, wesentlich dichter zu kontrollieren und eben auch Leute zurückzuweisen, die versuchen, illegal einzureisen. Und man kann das übrigens auch sehen. Ich war an Ostern, da war die Regierung eigentlich noch nicht im Amt, aber trotzdem, die vorherige Bundesinnenministerin hatte ja auch schon die Politik modifiziert und ich fand das ganz interessant, als ich nach Holland reinfuhr, war auf dem Weg von Deutschland nach Holland hinein, war so richtig Schengen-Grenze, kein Mensch da, einfach durchfahren. Auf dem Rückweg war eine ziemlich lange Schlange, weil auf dem Weg von Holland nach Deutschland an der Grenze tatsächlich kontrolliert wurde. Jetzt auch nicht jeder Wagen im Detail, ne? Sonst hätte die Schlange wahrscheinlich bis nach Utrecht gereicht. Aber doch so, dass eben Leute da standen und mal in jeden Wagen reingeguckt haben. Ich meine, sie wissen ja auch, wonach sie suchen. Also insofern da kann man sich schon noch ein bisschen auf das Feeling von Polizei verlassen. Also da passiert auch schon was im exekutivischen Bereich. Was da noch gesetzgeberisch nachkommt, das muss man sehen. In der Wirtschafts- und Steuer- oder Finanzpolitik, da ist es wiederum ganz anders. Da ist mit exekutivem Handeln relativ wenig zu machen. Da brauche ich wirklich gesetzgeberische Aktion. Und da hört man zumindest aus Berlin, dass wir da auch noch vor der Sommerpause ein großes Gesetzgebungspaket mit Sofortmaßnahmen bekommen sollen. Und ja, da sind wir alle schon mal sehr gespannt darauf. Aber das muss eben, wie das bei Gesetzgebungspaketen so ist, das muss einfach anders vorbereitet werden als jetzt eine Anweisung an die Bundespolizei oder eine außenpolitische Verlautbarung.
Haben wir den Politikwechsel schon deutlich erkennbar, der versprochen wurde?
Politikwechsel heißt, dass in zentralen Bereichen der Politik Dinge anders gemacht werden als vorher. Ich glaube, man erkennt schon jedenfalls die Intention, den Willen der Regierung, hier Dinge anders zu machen. Um genau beurteilen zu können, auch wie intensiv dieser Politikwechsel ausfällt, muss man, glaube ich, noch ein bisschen warten. Dafür sind die paar Wochen, die wir jetzt haben, dann doch noch zu kurz.
Jetzt zum Abschluss nochmal, was steht denn im Koalitionsvertrag an deutlichen Dingen, die drin, die irgendwie in diesen ersten 100 Tagen angegangen werden sollen? Das ist ja nicht bei allen Punkten so, dann machen wir das, logisch, aber es gibt ein paar.
Ja, dann nehmen wir uns doch mal kurz den dritten Bereich vor, nachdem wir jetzt über Außenpolitik schon gesprochen haben. Und in Außenpolitik kannst du tatsächlich kein solches Programm aufstellen, weil du bist ja von vielen Variablen abhängig, die auch außerhalb deiner unmittelbaren Einflussmöglichkeit liegen. Über Innenpolitik haben wir schon gesprochen, da sehen wir zumindest in der Migrationspolitik eine andere Gangart, ich will es mal so ausdrücken. Aber spannend wird es jetzt zum Beispiel eben in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Wir erwarten, wenn ich mal die wirklich ganz konkreten Ankündigungen im Koalitionsvertrag nehme, das sind auch die, die sich für so ein 100-Tage-Programm eignen, dann erwarten wir Dinge wie etwa diesen sogenannten Investitionsbooster, also diese degressive Abschreibung von 30% pro Jahr, die ja Investitionen stimulieren soll. Wir erwarten Dinge wie die Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie von 19 auf...
Vielleicht musst du ein bisschen framen, warum du ein bisschen so schmunzelst dabei.
Ja, weil das jetzt ja im Moment schon überall durch die Medien geht, so nach dem Motto, also wollen wir den Gastwirten was Gutes tun und können wir uns das überhaupt leisten von Seiten der Haushalte. Und natürlich weiß ich auch, was für ein Loch das in meinen Landeshaushalt
reißen würde. Also der erste Streit ist schon da.
Ja, aber es ist nun mal eine konkrete Ankündigung und deswegen, das würde man erwarten, dass die demnächst kommt. Ist so etwas wie die Aktivrente, also dieses Steuerfreiheit des ersten Zuverdienstes zur Rente oder die Steuerfreiheit auch der Überstundenzuschläge. Das ist sehr konkret beschrieben. Das müsste eigentlich in einem solchen Programm drinstecken. Und ja, das ist, wie gesagt, dieses Gesetzgebungspaket, was nach allem, was man hört, für den 25. Juni im Kabinett beschlossen werden soll und wo wir alle schon sehr gespannt drauf sind. Auch ich als Landesfinanzminister.
Und müsste in Bezug jetzt auf dieses riesen Investitionspaket für die Sicherheit und auch für dieses Sondervermögen, müsste da jetzt auch in den ersten 100 Tagen irgendwas Handfestes passieren?
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, auf jeden Fall, weil wir brauchen die einfach gesetzliche Herunterbrechung. Also nicht unbedingt bei der Sicherheitsfrage, das sieht man im Verteidigungsetat, der ist ja einfach jetzt mehr oder weniger pauschal von der Schuldenbremse ausgenommen worden, vereinfacht gesagt. Aber was wir sehen müssen, ist auf jeden Fall ein einfach gesetzlicher Verteilungsmaßstab für dieses Sondervermögen Infrastruktur und auch beispielsweise für diesen Verschuldungsspielraum, der den Ländern jetzt strukturell eingeräumt worden ist. Und das ist eigentlich auch versprochen, dass das bis zur Sommerpause kommen soll.
Und dann steht im Koalitionsvertrag an manchen Stellen für die 100 Tage auch noch was drin. Also dieser Wohnungsbau-Turbo soll in den ersten 100 Tagen per Gesetzentwurf irgendwie eingeführt werden, was immer das auch heißt, mehr bauen oder wie wahrscheinlich, ja?
Mehr bauen, wobei ich meine, der Staat baut jetzt nicht so viel, also außer in den Bereichen, wo wir öffentliche
Investitionen
haben. Erleichterung der Bedingungen für den Wohnungsbau. Aber da fängt es dann zum Beispiel schon an. Da müssen wir mal schauen, wie das mit der Konkretisierung aussieht. Das müsste eigentlich eine Vereinfachung des Planungsrechts sein, des Planungsrechts der Genehmigungsvoraussetzungen. Also als jemand, der mal die Baurechtsvorlesung viele Jahre an der Universität gehalten hat, habe ich da auch so ein paar Ideen. Aber da müssen wir in der Tat auf die ersten Gesetzesinitiativen auch aus dem Hause von Frau Huberts in diesem Falle warten.
Und dann ist es in der Tat nicht so wahnsinnig viel, was wirklich konkret für dieses Jahr oder für die ersten 100 Tage drinsteht. Der Rest fokussiert sich, was ja nicht unwichtig ist, auf Bürokratieabbau und Digitalisierung. Da sind schon Versprechen drin, dass das eben zumindest in diesem Jahr noch da irgendwas Entscheidendes passiert. Finde ich ehrlich gesagt sportlich mit meinem verwaltungsbelasteten Hintergrund, dass neues Ministerium im gleichen Jahr, in dem es gegründet wird, irgendwie da schon handfest was liefern soll, weil die Aufgabe an sich ist schon nicht leicht.
Ja gut, die werden die Aufgabe ja auch in diesem Jahr bestimmt nicht lösen, aber irgendwas werden sie in der Tat liefern müssen, sonst heißt es am Ende nach dem Motto, wir haben sich erst mal 2 Jahre mit ihrer eigenen Einrichtung beschäftigt, bevor sie also irgendwas nach draußen gebracht haben, das kannst du dir natürlich nicht leisten, also da muss irgendwas passieren. Aber das kann ich in der Tat im Moment auch noch nicht prognostizieren, was das genau sein wird.
Okay, Damit haben wir, glaube ich, zumindest was uns möglich ist.
Das gesagt, was man im Moment so sagen kann. Aber wir kommen bestimmt im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch das ein oder andere Mal auf dieses Thema zurück.
Ich danke dir. Wir danken euch fürs Einschalten. Hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Und sagen bis dahin.
Wünschen eine gute Zeit.